Sie hören den Kurier.
Was war das für eine Woche? Lange haben wir geglaubt, Österreich ist eine Insel der Seligen. Wir wurden eines Besseren belehrt. Der Terroranschlag vom Montag in Wien wird uns wohl noch länger beschäftigen. Damit ist aber ein Thema kurz in den Hintergrund gerückt, das uns jetzt mehr denn je beschäftigen wird. Corona. Die Zahlen steigen unaufhörlich und mehrere Experten und Mediziner warnen bereits, dass wir bei den Spitalsbetten auf einen gefährlichen Engpass zusteuern. Wie entscheidend die nächsten Tage werden, frage ich daher gleich den Mediziner, Epidemiologen und Experten in der Corona-Kommission Gerald Gartlehner. Wir müssen aber auch noch einen Blick in die USA werfen, wo Joe Biden vor der Präsidentschaft steht und Donald Trump zunehmend die Beherrschung verliert. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Wir starten jetzt aber in Österreich und da mit den Folgen des Anschlags vom vergangenen Montag. Da greift nämlich die Bundesregierung jetzt durch. Nach einem Krisentreffen mit dem Präsidenten der islamischen Glaubensgemeinschaft Ümit Vural und Innenminister Karl Nehammer hat Kultusministerin Susanne Raab heute die Schließung von radikalen Moscheevereinen angekündigt.
Auf Grundlage der übermittelten Informationen des Innenministeriums, insbesondere aufgrund der erfolgten Radikalisierung des Attentäters innerhalb dieser Moschee, ist die Moschee im Interesse der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung umgehend zu schließen. Eines ist mir wichtig zu betonen, das alles ist kein Angriff gegen die Religion, sondern ein Kampf gegen den Extremismus. Es ist kein Angriff gegen die Mitglieder einer Religionsgemeinschaft, sondern es ist ein gemeinsamer Kampf gegen den Missbrauch der Religion für das Radikale.
Und auch die islamische Glaubensgemeinschaft unterstützt den Schritt. Religionsfreiheit ist ein hohes Gut in unserem Land, das wir vor Missbrauch schützen müssen und schützen werden, auch vor jenem aus den eigenen Reihen, sagt deren Präsident Ümit Vural in einer Aussendung. Und auch personelle Konsequenzen wird es geben. Innenminister Karl Nehammer hat am Freitag weitere Ermittlungspannen im Vorfeld des Terroranschlags in Wien eingestanden. Demnach hatte der spätere Attentäter im Sommer Kontakt zu Personen, die im Auftrag des deutschen Verfassungsschutzes vom Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, also kurz LVT, überwacht wurden. Und dennoch wurden damals keine Konsequenzen gezogen. Der Leiter des LVT Wien, Erich Zwettler, wurde abberufen. Innenminister Karl Nehammer hat hier von offensichtlichen und aus unserer Sicht nicht tolerierbaren Fehlern gesprochen und daher unverzüglich personelle Konsequenzen gezogen. In den USA ist Joe Biden unterdessen der Sieg bei den Wahlen kaum noch zu nehmen. Nach Nevada und Arizona liegt Biden jetzt auch in Georgia und Pennsylvania knapp, aber doch vorne, bei nur noch wenig auszuzählenden Stimmzetteln. Da diese aber per Briefwahl eingetroffen sind und die Demokraten bei den Brieffehlern übermäßig gut abschneiden, sind die Tage Trumps im Weißen Haus gezählt. Doch Donald kann's nicht lassen. Der scheidende US-Präsident wird von Tag zu Tag erratischer. Heute hatte er einen bizarren Fernsehauftritt jener Sorte, die sonst nur gestürzte Diktatoren kurz vor ihrem Machtverlust geben. Schon bei seinem ersten Auftritt kurz nach der Wahl hat sich Trump wieder besseren Wissens als Wahlsieger ausgerufen und wollte ein Ende des Votings. Aber heute hat er noch einmal nachgelegt.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes, it can.
Wenn man die legalen Stimmen zählt, gewinne ich mit Leichtigkeit. Und wenn man die illegalen Stimmen zählt, können sie versuchen, uns die Wahl zu stehlen, hat Donald Trump gesagt. Und das mitten im Weißen Haus. Und das hat dann auch zu einem beispiellosen Vorgang geführt. Gleich mehrere übertragende Fernsehstationen haben ihre Live-Übertragung unterbrochen, um den Zusehern zu erklären, dass es keinerlei Hinweise auf illegale Vorgänge gebe. Das muss man sich einmal vorstellen. Da müssen Fernsehsender den Präsidenten korrigieren und sagen, dass er schlicht und ergreifend die Unwahrheit sagt. Donald Trump, ein Ertrinkender, der nur noch um sich schlägt.
Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. And Ari Melber, don't go far.
In North Carolina by a lot, tremendous number of votes. And we're still ahead by a lot, but not as many, because they're finding ballots all of a sudden. Oh, we have some mail-in ballots. It's amazing how those mail-in ballots are so one-sided, too. I know that it's supposed to be to the advantage of the Democrats, but in all cases, they're so one-sided.
We're watching President Trump speaking live from the White House, and we have to interrupt here because the president has made a number of false statements, including the notion that
tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever.
Well, we're interrupting this because what the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.
Das bringt uns auch zum Tweet des Tages, heute von Greta Thunberg. Sie schreibt, so lächerlich, Donald muss an seiner Aggressionsbewältigung arbeiten und dann mit einem Freund in einen guten alten Film gehen. Chill Donald, chill. Das ist natürlich eine ganz feine Klinge. Denn genau diese Worte hat auch Donald Trump für Greta Thunberg gewählt, als sie damals vom Time Magazine zur Person des Jahres gewählt wurde. Für Donald Trump damals ein Afro. Ihr könnt euch ja denken, wer in seinen Augen Person des Jahres sein sollte. Vor allem die Medienvertreter können jetzt aber aufatmen, denn die Berichterstattung in den letzten Jahren war alles andere als einfach. Doch zuletzt hat sich sogar Trumps Haussender Fox immer mehr von ihm distanziert. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt meine Außenpolitik-Kollegin Caroline Krause-Sandner. Hallo Caro.
Hallo Elias.
Caro, manche Sender haben Arizona schon tagelang als blau gekennzeichnet, also für Biden, manche noch nicht. Absurderweise auch Fox News, der bisherige Haus- und Hofsender Donald Trumps, ist unter denen gewesen, die Arizona frühzeitig Biden zugeschrieben haben. Warum ist das so? Und warum gerade Fox News?
Ja, ich habe zu dem Thema auch gerade mit dem US-Medienexperten Michael Butter an der Universität Tübingen gesprochen, der mir sagt, dass Fox News generell in den letzten Jahren auch schon sehr mutig war bei Voraussagen von Staaten, von Bundesstaaten, Ergebnissen und dabei auch oft richtig gelegen ist. Und jetzt in diesem Fall, es ist so, dass Fox News nicht so homogen ist, wie wir in Europa oft glauben, weil wir die politischen Meinungsmacher von dort kennen, sondern da sind auch durchaus gute und objektive Journalisten und Analysten in den hinteren Reihen, die sich jetzt ein bisschen durchzusetzen scheinen.
Mhm. Aber wenn man sich so zurückerinnert, Fox News war schon das Verlautbarungsorgan des Präsidenten und haben ihm eigentlich jeden Wunsch von den Lippen abgelesen, oder?
Ja, durchaus, also mehr oder weniger sicher. Aber es kann durchaus sein, dass sie sich jetzt ein bisschen vom Donald Trump distanzieren müssen, weil im Falle eines Präsidenten Joe Biden müssen sie sich gute Kontakte zum Weißen Haus sichern und da kann man nicht ganz so weit auf einer Seite stehen, nehme ich an. Da denken sie wohl auch eben an die Berichterstattung der nächsten 4 Jahre.
Der König ist tot, es lebe der König sozusagen. Man hat ja oft das Gefühl, dass die Medienlandschaft in den USA sich noch mehr polarisiert hat in den Trump-Jahren. Stimmt das?
Ja, also die Polarisierung hat auf jeden Fall zugenommen, auch in den Medien. Und Trump ist ja einerseits ein Produkt davon, aber hat das auch andererseits aktiv genutzt und vorangetrieben. Die Medien haben das auch mitgemacht bis zu einem gewissen Grad, nicht zuletzt, weil es Quote brachte.
Mhm.
Und der Medienexperte Butter sagte auch, dass er glaubt, dass viele liberale Journalisten einfach frustriert waren in den letzten Jahren, weil sie so oft angelogen und zum Deppen gehalten wurden. Das war dann teilweise nicht einmal strategisch, dass sie sich so auf die andere Seite gestellt haben, sondern einfach der Frust, dass sie sich nicht mehr zum Nahen halten wollten.
Mhm.
Übrigens ist das auch ein Grund, warum Bidens Siegeschancen zuerst durchaus überschätzt geworden sind in den Tagen und Wochen vor der Wahl.
Mhm. Am Donnerstag hat Donald Trump eine Pressekonferenz im Weißen Haus gegeben und da haben mehrere Moderatoren die Übertragung kurzerhand abgebrochen und seine Aussagen berichtigt. Ist so etwas schon einmal passiert?
Nicht, dass ich wüsste. Also ich fand es auch sehr bemerkenswert. Aber anscheinend sind sich die Moderatoren auch sehr bewusst, dass die Stimmung im Land schon sehr aufgeheizt ist. Also zum Beispiel haben sich Trump-Fans zu diesem Zeitpunkt bereits bewaffnet zum Demonstrieren zusammengefunden. Teilweise haben Stimmenauszählungen nur unter Polizeischutz stattfinden können. Und da dürften offenbar die Journalisten auch ihre Verantwortung spüren in diesen Stunden, dass die Stimmung nicht noch weiter angeheizt wird.
Jetzt dürfte Joe Biden also der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Man könnte aber auch sagen, es wird ohne Donald Trump und jetzt mit Joe Biden etwas langweilig, oder?
Ja, vermutlich, gut möglich. Und auch die Quoten könnten dadurch runtergehen. Aber wir nehmen das wirklich sehr gerne in Kauf.
Liebe Caroline, danke für das Gespräch.
Danke, Elias.
Kommen wir jetzt von besorgniserregenden Auftritten Trumps zu besorgniserregenden Zahlen. 6.464 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden sind am Freitag gemeldet worden. Nach dem gestrigen Rekordwert von 7.416 neuen Fällen ist also nur ganz wenig Entspannung in Sicht. Das bringt die Spitäler langsam aber sicher an ihre Grenzen. Und auch das Contact Tracing funktioniert nicht, denn nur noch bei 27% der Infektionsfälle ist die Quelle geklärt. Das heißt, nur noch bei etwa jedem vierten Infizierten weiß man, wo er sich angesteckt hat. In der Woche davor lag der Wert noch bei 50%. Wem das noch nicht reicht, der braucht nur einen Blick auf die Corona-Ampel werfen. Österreich ist komplett rot. Nur zur Erinnerung, beim ersten Lockdown lag der Spitzenwert an Neuinfektionen bei knapp über 1000 Personen. Es ist also ernst. Am Telefon begrüße ich jetzt den Mediziner, Epidemiologen und Mitglied der Corona-Kommission, Gerald Gartliner. Herr Gartliner, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Gerne.
Herr Gartliner, Sie haben dem Kurier vor einer Woche ein Interview gegeben, in dem Sie gesagt haben, die Situation ist noch bewältigbar. Wie sieht es jetzt eine Woche später aus?
Ja, eine Woche später hat sich die Situation leider dramatisch geändert. Wir haben Zahlen derzeit, wo fast das Gegenteil von dem, was ich letzte Woche gesagt habe, zu sehen ist, nämlich dass es sehr schwierig wird, die Situation zu bewältigen. Mhm. Der extreme Anstieg der Zahlen hat, glaube ich, alle überrascht, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Und man kann es auch nicht wirklich erklären, was der Grund dafür war. Aber wir haben diese Zahlen und die Situation ist derzeit wirklich schwierig.
Haben die Spitäler noch genug Kapazitäten?
Derzeit haben sie sicher noch genug Kapazitäten, aber diese Kapazitäten werden sich relativ rasch erschöpfen, wenn die Zahlen weiterhin so bleiben.
Und könnten die Spitäler zusätzliche Kapazitäten aufbauen, das heißt zusätzliche Intensivstationen oder Beatmungsgeräte in Betrieb nehmen?
Also in Betrieb nehmen wird nicht gehen. Man kann eigentlich nur umschichten. Das heißt, es muss weniger operiert werden, aber neue Intensivstationen jetzt schnell aufbauen oder in Betrieb nehmen, das wird nicht gehen, sondern es geht nur um ein Umschichten und dann bleibt noch immer auch die personelle Kapazität, die natürlich auch vorhanden sein muss.
Da haben ja mehrere Mediziner auch schon darauf hingewiesen, dass es nicht nur darum geht, dass man eine Intensivstation hat, sondern auch das Personal, um diese Intensivstation zu betreuen. Was passiert denn, wenn man nicht mehr genug Personal hat? Dann kann man sozusagen auch ist die Betreuung nicht mehr gewährleistet, oder wie?
Dann ist die Betreuung nicht mehr gewährleistet und natürlich das Worst-Case-Szenario ist, dass es Infektionen innerhalb der Pflege und der Ärzteschaft gibt und eine größere Anzahl in Quarantäne muss oder in Isolation und dann besteht natürlich die Gefahr, dass das Ganze völlig zusammenbricht in einzelnen Spitälern.
Gehen wir vielleicht nochmal zu den Zahlen zurück. Ab wie vielen Neuinfektionen pro Tag wird es denn jetzt wirklich kritisch? Es hat immer die magische Grenze von 6.000 gegeben, aber die hätten wir jetzt auch schon wirklich ein paar Mal überschritten. Ist das noch die Grenze oder?
Ja, wir sind derzeit noch in einer Phase, wo sich der Spitalsbelag aufbaut. Das heißt, wir haben täglich mehr Intensivpatienten und dann irgendwann in den nächsten 10 Tagen, 2 Wochen werden wir eine maximale Grenze erreichen. Modellierungsstudien der GÖK zeigen, dass bei 5000 Infektionen pro Tag kann die maximale Kapazität erhalten bleiben. Dann sind wir zwar voll ausgelastet, aber wir können das noch bewältigen. wenn die durchschnittliche Belagsdauer auf einer Intensivstation weiterhin 12,5 Tage bleibt, so wie das jetzt in der Vergangenheit der Fall war. Also mit 5000 wird's mit maximaler Kapazität gehen, aber alles darüber wird dann extrem problematisch.
Was noch problematisch stimmt, ist, dass nur noch bei 27% der Infektionsfälle man es weiß, woher sich derjenige infiziert hat. Das heißt, das Contact Tracing hat man ja eigentlich damit schon verloren.
Das, glaube ich, müssen wir uns jetzt eingestehen. Mittlerweile, das Contact Tracing ist mittlerweile fast nicht mehr möglich. Also wir hatten letzte Woche 30.000 Neuinfektionen. Wenn man 10 Kontakte rechnet, dann sind das 300.000 und das schaffen wir derzeit ganz sicher nicht mehr. Das heißt, Contact Tracing derzeit wird wahrscheinlich nicht gehen. Die Contact Tracer und das ganze System muss sich jetzt wahrscheinlich neu konsolidieren und für die Zeit nach dem Lockdown, wenn die Zahlen hoffentlich wieder nach unten gehen, neu vorbereiten und dann das Ganze wieder in Angriff nehmen.
Etwas, das man jetzt immer wieder hört und vor allem zuletzt nochmal gehört hat, ist, dass die Menschen viel zu lange auf Testergebnisse warten müssen. Das heißt, sie wissen noch gar nicht, ob sie wirklich jetzt infektiös sind oder nicht und dass da natürlich sich das Virus immer weiter verbreiten kann, aber bei einer gewissen kritischen Größe ist der aufgelegt, oder?
Ja, absolut. Also das ist noch immer ein Problem in den großen Städten wahrscheinlich ein größeres Problem wie am Land. Ich persönlich hoffe, dass hier die Schnelltests dann doch einiges an Abhilfe schaffen werden, weil man zumindest diejenigen, die negativ sind, relativ rasch ausscheiden kann und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass sie wirklich negativ sind. Und das sollte dann wirklich auch zu einer Entlastung des Systems führen.
Jetzt haben Medizinerkollegen von Ihnen aber gesagt, dass Leute, die Schnelltests bekommen, aber noch keinen offiziellen Bescheid in den Händen halten, oft relativ leichtsinnig sind und zum Beispiel noch Schnellbesorgungen erledigen, bevor sie dann in Quarantäne müssen. Das führt das Ganze ja noch mehr ad absurdum.
Ja, absolut. Also soweit ich weiß, besteht schon die gesetzliche Möglichkeit, dass jemand mit einem positiven Schnelltest einen Absonderungsbescheid bekommen kann und bekommen soll. Und damit ist die Quarantäne gesetzlich verpflichtend. Das heißt, ein Schnelltest sollte da nicht anders behandelt werden als ein PCR-Test. Und schnell noch Besorgungen zu machen, das ist natürlich sehr verantwortungslos, muss man sagen. Etwas, das man absolut nicht tun sollte.
Müssen die Lockdown-Regeln, wir haben ja schon sehr starke Regeln jetzt, aber müssen die noch weiter verschärft werden?
Wir werden das in den nächsten 7-10 Tagen sehen. Wenn die Zahlen nicht deutlich runtergehen, dann befürchte ich, dass die Lockdown-Regeln verschärft werden müssen. Also es liegt jetzt wirklich an uns allen, die Zahlen runterzubekommen und den Lockdown wirklich einzuhalten und mit Hausverstand und Vernunft an das Ganze heranzugehen. Sonst droht uns wirklich ein Lockdown, wie er damals im Frühjahr war.
Und in dem Lockdown waren die Schulen auch geschlossen. Da sagen auch manche Experten, wir unterschätzen dann doch, wie sehr die Schulen auch zum Verbreiten des Virus beitragen können. Was ist denn Ihre Ansicht? Müssen die Schulen, wenn es jetzt von den Zahlen nicht besser wird, geschlossen werden?
Also wir wissen von einigen Studien, dass das Infektionsgeschehen oder dass der Beitrag der jüngeren Kinder jetzt unter 15 am Infektionsgeschehen relativ gering ist. Es gibt schon Infektionen. Wir wissen auch von der AGES, dass Schulcluster in Schulklassen unter dem 15. Lebensjahr eigentlich eine relativ geringe Rolle spielen in der Ausbreitung der Infektion in Österreich. Etwas anders ist es dann ab 15, da ändert sich das Sozialverhalten dann auch sehr deutlich. Da gibt es dann schon wesentlich mehr Infektionen. Nur wenn wirklich ein Lockdown kommt, dann werden wahrscheinlich auch die Schulen nicht ausgenommen sein. Aber derzeit halte ich es doch für richtig, dass die Schulen nicht zur Gänze geschlossen wurden. Es ist am Ende des Tages eine Art von Güterabwägung. Homeschooling, wenn die Kinder zu Hause sind bei den Eltern, das ist eine enorme Belastung für die Eltern. Und man muss da wirklich sehr, sehr sorgfältig abwägen. Also zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, ist es noch gut, dass die Schulen für die jüngeren Kinder auf jeden Fall noch offen sind.
Weil es natürlich auch Auswirkungen auf die Eltern hat. Das heißt, wenn die Kinder oder die Schüler zu Hause sind, müssen auch die Eltern natürlich zu Hause sein. Und das würde ja auch wieder dazu führen, dass das Sozialverhalten sich noch mehr ändert, also das würde ja sozusagen eine Auswirkung auch auf das Sozialverhalten von sehr vielen anderen Menschen bewirken. Das heißt, das wäre sozusagen wirklich eine der letzten Ultima Ratio-Entscheidungen.
Absolut, ja. Also das sollte wirklich die letzte Ressource sein, weil es einfach eine enorme Belastung für die Eltern ist, die vielleicht von zu Hause normal arbeiten sollen, gleichzeitig die Kinder betreuen müssen und Homeschooling machen müssen. Mhm. Und das ist dann wirklich nur mehr sehr schwer zu schaffen mit kleinen Kindern.
Weil Sie kleine Kinder ansprechen, was da oft vergessen wird in dem Zusammenhang, sind natürlich auch die Kindergärten, die Kinder von, sagen wir, 2 bis 6, die in den Kindergärten sind, die würden auch besonders dann drunter leiden.
Ja, absolut. Ich glaube auch, also die ganz Kleinen haben noch einen geringeren Anteil am Infektionsgeschehen und noch einen geringeren Beitrag. Die würden natürlich noch mehr leiden, wenn sie nicht mit den anderen Kindern zusammen sein können. Und gerade für diese kleinen Kinder ist es natürlich in der ganzen Entwicklung wichtig, dass sie Kontakt mit anderen Kindern in ihrem Alter haben.
Mhm. Gut, was können wir als Einzelne jetzt tun, um mitzuhelfen, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet? Ist Masken tragen, wo immer es geht, jetzt das Gebot der Stunde?
Also es wäre schon gut, wenn die Masken dort getragen werden, wo es derzeit vorgeschrieben ist. Mhm. Masken tragen jetzt in der freien Luft, wenn man nicht eng mit jemandem zusammensteht, das macht wahrscheinlich noch immer wenig Sinn, weil durch die Luftzirkulation jeder Virus, jedes Aerosol sehr schnell wieder weg ist. Aber wichtig wären die Dinge, die ohnehin immer wieder wiederholt werden, also Hände waschen, Social Distancing, also genug Abstand halten, Masken tragen und generell mit Vernunft und Hausverstand an das Ganze herangehen.
Mhm. Herr Gartner, Sie haben gesagt, es liegt an uns allen. Blicken wir doch ein bisschen noch in die Zukunft, wenn wir jetzt uns sozusagen zurücknehmen. Ab wann kann man von einer Entspannung der Lage sprechen, also sowohl zeitlich als auch von den Zahlen her?
Naja, wie gesagt, also die 5000, da können wir uns sozusagen in der roten Zone bewegen, aber das wäre keine langfristige Strategie, weil sobald ein Lockdown aufgehoben wird, müssen wir auch damit rechnen, dass die Zahlen wieder nach oben gehen. Mhm. Das heißt, wir müssten mit den Zahlen schon wirklich deutlich unter die 5000 kommen. Und ja, wir werden sehen, ob wir das schaffen. Es ist sehr schwer, das wirklich jetzt an einzelnen Zahlen festzuhängen. Mhm. Das, was sich geändert hat in über die letzten Wochen und Monate auch, ist, dass es auch zu einer Verschiebung des Altersschnitts gekommen ist. Im Sommer waren hauptsächlich die 15- bis 24-Jährigen von Covid-Infektionen betroffen und die stecken das locker weg. Mittlerweile hat sich das aber schon wieder in ältere Gruppen verschoben. Also die 65-Plus-Personen sind derzeit genauso häufig betroffen wie die 15- bis 24-Jährigen. Und wir wissen, dass eben in diesen Altersgruppen ein wesentlicher schwererer Verlauf von Covid-19 ist und auch die Mortalität in dieser Personengruppe sehr groß ist.
Und wann rechnen Sie mit den ersten Ergebnissen des Lockdowns, dass sich die Zahlen entspannen, schon Mitte nächster Woche oder ist das noch zu früh?
Also wenn wir Mitte, Ende nächster Woche keinen deutlichen Abwärtstrend sehen, ich glaube, dann haben wir wirklich ein Problem, dann müssen wir mit einem wirklichen Lockdown rechnen.
Mhm. Herr Gartner, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Wir haben es uns verdient, denn das Wetter ist schön und draußen im Grünen kann man auch gut Abstand halten. Und wir schließen diese Sendung mit einem Lied, das wieder US-Bezug hat. Joe Biden hat ja in Georgia Donald Trump noch am letzten Meter überholt und in den sozialen Netzwerken wird jetzt eine Nummer besonders gefeiert. Georgia on my mind. Eigentlich eine Jazznummer aus den 1930er Jahren, vielfach gecovert und hier in der Version von Usher, der den Song 2016, ja, im Weißen Haus gesungen hat. Das war noch vor Donald
Just
Trump.
An old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Das war's für heute von mir. Einen ruhigen Abend noch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Und vor allem erzählt euren Freunden von uns. Bis Montag, passt auf euch auf. Elias Sadmesnik, over and out.
No peace.
just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Oh, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I say just an old sweet song.